Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr zu Hause wieder eingeschaltet habt. Das ist mega, mega cool. Danke euch für mega schöne Lobpreiszeit. Ihr hört, ich bin noch ein bisschen krank, deswegen hatten wir letzte Woche auch so keinen klassischen Gottesdienst und keinen Stream. Genau, einfach danke, Timo. Einfach ein bisschen, ja, ein bisschen dauernd. Die ganze Familie war ausgenockt. Genau. Aber das vorletzte Mal haben wir gesprochen über Gerechtigkeit und Frieden. Ihr erinnert euch? Gerechtigkeit und Frieden. Und dann habe ich gesagt, es wäre so cool, wenn nicht nur ich von vorne predige, sondern wenn ihr euch beteiligt. Weil wir einfach ein zweites Mikro haben und du einfach kommentieren kannst. Oder wenn du eine Frage hast, eine Frage stellen kannst oder einen Gedanken hast, wo du glaubst, der trägt was dazu bei, dass du ihn einfach mit einbringst. Und wir entwickeln sozusagen den Gedanken. Und wir kamen danach über Gerechtigkeit und Frieden, zu Gnade und Frieden und wie Gerechtigkeit wiederhergestellt werden kann, all diese Sachen. Wir machen das heute genauso. Ich finde es nämlich mega cool. Ihr habt ein Mikro, Micha hier vorne hat ein Mikro. Er schaut ein bisschen nach euch, wenn sich jemand da meldet und so, dann gibt er euch das. Ich rufe euch dann auf, mache es ein bisschen geordnet. Genau. Aber ich möchte heute mit euch reden über ein Paradox. Also wenn du mitschreibst, auch zu Hause, ein Paradox. Ich starte mit einem Vers, den haben wir in den letzten, ich weiß nicht, 6, 8 Wochen wahrscheinlich zweimal gehört. Einmal so nebenbei in der Predigt und einmal war ein bisschen zentraler. Aber ich bin ein Riesenfreund davon, Verse nicht nur anzugucken und so, nur habe ich kapiert, und dann drüber wegzugehen und weiterzumachen, als wäre, naja, als wäre das jetzt alles klar. Ich bin ein großer Freund davon, dass man um einen Vers, um einen Gedanken kreist. Dass man immer mehr kreist, immer tiefer, ist immer mehr in der Tiefe versteht. Ich lese euch den mal. Johannes 12, 23 bis 26. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Das ist so eine krasse Stelle. Also Jesus hat gerade Lazarus von den Toten auferweckt und ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er ist auf dem Weg zu seiner Passion. Also wir sind kurz vor Ostern, wenn ihr so wollt, vor Karfreitag. Und worum geht's hier? Was sagt Jesus da? Also zunächst mal spricht er von dem Weizenkorn, also von sich selbst, oder? Er sagt: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es keine Frucht. Wenn ich nicht sterbe, dann bringe ich keine Frucht. Jesus meint erstmal sich selber. Aber dann sagt er gleich im Anschluss: Wer sein Leben lieb hat, verliert es. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Also er weitet das indirekt auf die Jünger aus. Was nicht verwunderlich ist, weil Christsein bedeutet Jesus nachfolgen. Jesus nachfolgen bedeutet Jesus ähnlich werden. Es bedeutet, seinen Sinn, seinen Geist zu haben. Es bedeutet, so zu werden wie er. Es geht ums ewige Leben. Er sagt, so kannst du es bekommen und so nicht. Es geht darum, wie man Jesus dient, wie er das möchte, wie er das nicht möchte. Und es geht darum, wie wir Ehre vom Vater bekommen. Also wie wir als seine Jünger vom Vater geehrt werden können. Also nicht von Menschen und nicht die eigene Ehre suchen, sondern wie Gott, der Vater, uns ehrt. Das klingt kompliziert, ich weiß. Fangen wir einfach an. Es ist paradox. Es ist einfach paradox. Ich muss sterben, um zu leben. Also ich muss das Leben hassen hier, um das ewige Leben zu bekommen. Ich muss auf eine Art sterben, um zu leben. Und wenn das Weizenkorn nicht stirbt, dann bringt es keine Frucht. Etwas muss sterben, damit es lebt. Wie geht das? Lass mich mal ein Statement machen, das auch paradox ist. Die Leute schauen meistens auf den Preis, aber nicht wirklich auf das, was sie dafür bekommen. Lass mich noch ein Statement machen. Oder sie schauen auf das, was sie gewinnen können, aber nicht auf das, was es sie kosten wird. Ist doch paradox. Die erste Gruppe ist oft geizig, die zweite ist naiv. Aber beide sind irgendwie naiv. Also die Leute schauen meistens auf den Preis, aber nicht auf das, was sie gewinnen können. Oder sie schauen auf das, was sie gewinnen können, aber nicht auf das, was es sie kosten wird. Geizig, naiv. Die einen wollen den vollen Segen und glauben, es wird sie nichts kosten. Die anderen wollen nichts bezahlen, aber trotzdem den vollen Segen. Ich korrigiere nochmal. Die einen sind naiv, die anderen sind arrogant. Weil sie glauben, ihnen stünde was zu, für das sie nicht bereit sind, angemessen zu bezahlen. Wer immer auf den Preis, also auf das Opfer schaut, das er bringen muss, aber nicht auf den Segen, den er dafür bekommt, wird schnell zu jemandem, mit dem es eine richtige Wonne ist, Zeit zu verbringen. Ne? Ich hab das schon mehrfach erlebt. Du bist essen, ja, und dann hast du jemanden dabei. Oh. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal so ging, aber ich habe dann immer so, wenn die Leute so knauserig sind, es war alles gut. Das Essen war gut, der Service war gut, das Ambiente war gut. Der Kellner war einfach nur freundlich oder die Kellnerin, super, alles toll. Und nachher kommt die Rechnung, ja? Zusammen oder getrennt? Ich will so sagen, getrennt. Okay. Und dann zahlt die Person zuerst. Ja, das macht dann 14,50 Euro. 10, 11, 12, 12,50, 13, 13, 10, 3, bis es nachher 14,50 sind. Genau 14,50. Und ich sitze dann so beschämt am Tisch und denke so, das machen wir noch nicht. Das machen wir noch nicht. Und dann zahle ich. Und dann gebe ich immer Trinkgeld für die Person mit. Warst du schon mal in so einer Situation? Ist voll ätzend. Ist voll ätzend. Ja? Okay. Also, deswegen sage ich, es ist so eine richtige Wonne mit solchen Leuten. Und das ist ja nur so ein Beispiel aus dem Alltag. Es gibt ja noch ganz andere Lebensbereiche, wo das noch viel kritischer und viel nerviger ist, wenn die Leute nicht bereit sind, ihren Teil zu zahlen, ihren Teil einzubringen. So auch emotional, ne? Also wenn das Weizenkorn nicht stirbt, dann bringt es keine Frucht. Tja. Was bedeutet das jetzt ganz praktisch für uns? Ihr dürft euch auch gern zu Wort melden. Wenn ihr Gedanken dazu habt, bitte einfach reinwerfen. Das war das letzte Mal so cool. Was bedeutet das ganz praktisch für uns Gläubige? Wenn wir leben sollen wie Jesus. Dann fangen wir wieder einfach an, weil ich finde es immer so kompliziert. Ich will es nicht so vergeistlichen. Ich würde so bodenständig bleiben einfach mal. Guck mal, damit irgendwas werden kann in deinem Leben, bei dir, bei mir, muss es zunächst erstmal vergehen. Damit irgendwas werden kann, muss etwas vergehen. Damit irgendetwas werden kann, muss Jonathan, möchte ich das sagen. Jonathan.
Woran merkt man, dass es dann vergangen ist, dass das Weizenkorn kaputt gegangen ist?
Woran merkt man, dass das Samenkorn quasi nicht mehr existiert?
Ja, also, keine Ahnung.
Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Michael hat einen Gedanken dazu. Guck mich ganz groß an. Also, woran merke ich, dass das, was sozusagen geht, nicht mehr da ist? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es so Zwischenphasen. Also, Natascha möchte was dazu sagen. Ich habe auch was im Kopf. Aber sie ist die Biologin, also lasse ich sie. Sie zuerst.
Ich weiß nicht, ob ich das aus der biologischen Sicht auch so sehe, aber man muss es loslassen. Man muss es loslassen. Also, wenn man sich dieses Weizenkorn zum Beispiel vorstellt, da muss ich es in die Erde packen. Es ist dann aus meinem Sichtfeld, ich habe es in der Erde verbuddelt und es ist weg.
Ja.
So ein bisschen wie Schrödingers Katze. Nein, aber ich muss es loslassen. Und alles, was ich sonst an das gehängt habe, was es für mich bedeutet, wie zum Beispiel meine Zeit, Freizeit, Geld vielleicht sogar, wenn ich Geld investieren muss, was mir vorher lieb war, muss ich gehen lassen. Mhm.
Das ist gut. Also ich glaube, woran würde ich das merken? Ich würde sagen, das ist so ein bisschen, also wenn ich das Bild vom Weizenkorn nehme, dann ist erstmal eine Zeit vom Warten und das ist ziemlich ungewiss. Deswegen finde ich die Frage voll berechtigt. Also wenn du ein Weizenkorn nimmst und du packst es in die Erde, machst Erde drauf und gießt es irgendwie schön, da passiert erstmal gar nichts. Nichts, also nichts, was für dich ersichtlich wäre. Und die Prozesse, die am Anfang laufen, die laufen ja nicht auf einer sichtbaren Ebene ab. Sondern das passiert ja erstmal im Korn, da verändern sich Dinge und so weiter oder in der Saat. Und irgendwann wird das sichtbar, da bricht es hervor, da kriegst du eine Ahnung davon, dass da jetzt wohl was passiert ist. Ja, da wird es ein bisschen grün und das geht dann irgendwann weiter. Und ich würde sagen, wirklich evident, dass das Weizenkorn nicht mehr existiert. So, ist es spätestens dann, wenn neue Weizenkörner existieren. Also, wenn die Pflanze so herangereift und gewachsen ist, dass sie selber Frucht trägt, dann hat sich alles so gewandelt oder verwandelt, dass davon nichts mehr übrig ist. Also, aufs Leben übertragen, es war bestimmt so ein bisschen metaphorisch gedacht von dir auch, würde ich sagen, du würdest es an den neuen Früchten in deinem Leben erkennen. Und nicht mehr, also es ist im Prinzip nicht mehr die alten Sachen hervorbringst und produzierst, sondern die neuen Dinge. Und das würden die anderen wahrscheinlich auch feedbacken und sagen. Das wäre so, genau. Ich mache trotzdem mal weiter. Wenn ihr was habt, einfach rein. Ich finde das cool. Okay, also damit was werden kann, muss es zunächst vergehen. Etwas muss sterben, damit etwas anderes leben kann. Das ist der Kreislauf des Lebens. Circle of life. Es ist überall so. Es ist wahr. Ja? Damit etwas Neues entstehen kann, muss etwas Altes gehen. Oder anders gesagt, der Preis, den wir heute bereit sind zu zahlen, entscheidet über unser Morgen. Der Preis, den wir heute bezahlen, entscheidet über unser Morgen. Alles hat seinen Preis im Leben und vor allen Dingen die wichtigen und die wertvollen Dinge. Glaub bloß nicht, es gibt irgendwas umsonst. Alles hat seinen Preis. Die Gnade Gottes ist umsonst und die kostet dich dein altes Leben, wie wir nachher noch sehen werden. Aber alles, was wertvoll ist, hat seinen Preis. Fangen wir wieder einfach an, okay? Du verdienst Geld, hoffentlich. Ich wünsche dir, dass du Geld verdienst. Was musst du tun, damit du auch morgen noch welches hast? Was musst du tun, damit du auch morgen noch Geld hast und nicht nur heute? Naja, ich würde sagen, du musst was zur Seite legen. Oder es zumindest nicht anfassen. Was musst du tun, damit du morgen mehr Geld hast, als du heute hast? Herzlich willkommen beim Leithaus Bodensee Finanzseminar.
Ich muss Geld weggeben, ein Risiko eingehen, es in etwas investieren, wo ich hoffe, dass es mir in Zukunft mehr Geld einbringt, als ich jetzt reinstecke.
Guter Punkt. Also du musst entweder sparen, dann frisst die Inflation auf, da hättest du was dagegen, ne? Oder du musst es investieren. So, das ist immer mit einem gewissen Risiko behaftet, das stimmt schon. Aber wenn du möchtest, dass es mehr wird, dann musst du bereit sein, etwas wegzugeben. Ich würde es noch einfacher runterbrechen, jetzt mal ohne Anlagestrategien oder so. Ich würde sagen, du musst vor allen Dingen heute verzichten. Wenn du morgen noch Geld haben willst oder übermorgen sogar mehr, musst du heute verzichten. Da darfst du nicht alles auf den Kopf hauen, das ist ja logisch. Du musst jetzt den Preis bezahlen, dass du morgen mehr hast. Dein gegenwärtiges Opfer sichert deine Zukunft. Das Opfer, das wir heute bringen, sichert unsere Zukunft. Nur wenn du heute bereit bist zu verzichten, begegnet dir ein Morgen mit mehr Potenzial.
Hört sich fast nach Umweltschutz an.
Das kannst du auf alles anwenden. Nur wenn du heute, es gibt so wenig klare Gesetze, aber das ist sicher eins. Ja? So, wenn du heute bereit bist zu verzichten, begegnet dir sehr viel wahrscheinlicher ein Morgen mit mehr Potenzial, mit mehr Fülle, wie wenn du es nicht tust. Es wird allem so. Willst du eine gute Ehe? Dann musst du bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Jetzt. Heute. Nicht morgen. Heute. Jetzt. Willst du eine gute Freundschaft haben? Gute Freundschaften allgemein. Dann musst du bereit sein, den Preis zu bezahlen. Jetzt. Heute. Mit dem, was du hast. Nicht mit dem, was du morgen nicht hast. Willst du Kinder? Wünschst du dir Kinder? Dann müssen wir bereit sein, den Preis zu bezahlen. Nein, natürlich kommt da noch viel mehr. Wir müssen bereit sein, den Preis zu bezahlen. Hey, Schwangerschaft ist eine Aktion. Life-altering, würde ich sagen. Wenn das Kind da ist, du musst bereit sein, den Preis zu bezahlen. Alle wertvollen, wunderschönen, guten, noblen, edlen Dinge im Leben kosten dich Zeit, Geld, Herzblut, Liebe, Schweiß, manchmal dein Blut. Wenn du eine starke Kirche willst, höre ich so oft Leute, die sagen so, ja, und dann war ich in der Kirche und irgendwie, naja, das war halt nicht ganz so, wie ich mir das gedacht habe. Und irgendwie, jetzt bin ich in einer anderen. Ah, da war es aber auch nicht so, da ist nicht so. Ich gehe jetzt wieder in eine andere. Wenn du eine gute Kirche willst, dann musst du bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Kirche baut sich einmal auf das Opfer von Christus, aber dann nicht auf das Opfer von einer Person, die irgendwas, irgendwie alles macht. Die Kirche Christi baut sich auf das Opfer von vielen. Und wenn alle eine Konsumhaltung haben, wird es super. Ich möchte euch sagen, nicht das, was wir labern, nein, ich sage es noch krasser, das weißt du ja vielleicht noch gar nicht. Das, wofür du den Preis in deinem Leben bezahlst, definiert, wer du bist. Das, wofür du den Preis in deinem Leben zahlst, ist, wer du bist. Nicht das, was wir labern, definiert, wer wir sind, sondern das, was wir heute opfern, definiert, wer wir sind. Wir glauben ja irgendwie, Identität ist was Statisches, oder? Also, wir werden geboren, dann entwickeln wir uns und so mit unserer Innenschau. Das bin ich, das ist meine Identität und das ist, ja, so ist es. Aber so ist es eben nicht. Identität ist nichts Statisches. Identität ist was, das du findest, neu verhandelst, wiederfindest, wieder neu verhandelst, wiederfindest, wieder neu verhandelst und wiederfindest. Es gibt kein einfach, das bist du. Du definierst nicht allein, wer du bist. Du und dein sozialer Kontext und die Summe deiner Entscheidungen und Opfer definieren, wer du bist. Wir glauben, wir sind irgendwie unabhängig von anderen. Wir sind ja eben wir. Und dabei vergessen wir, dass es die anderen sind, die definieren, mitdefinieren, wer wir sind. Du willst ein Beispiel. Wenn du heiratest, bleibst du nicht einfach, wie du bist, oder? Du leistest einen Eid. Du veränderst dich. Du bewegst dich auf deinen Partner zu. Du bringst die Opfer, die nötig sind. Teile deiner Persönlichkeit müssen sterben, damit die Ehe gelingt. Du kannst nicht einfach leben wie vorher. Du kannst nicht so tun, als wärst du Single, obwohl du jetzt in der Ehe bist. Nein. Du musst Opfer bringen. Teile müssen sterben, damit die Ehe leben kann. Es gibt natürlich auch Ehen, da wo das auf Dauer nicht so läuft. Ne? Wisst ihr, wie man so eine Ehe nennt? Scheidung. Scheidung. Eine Ehe, in der die Partner nicht bereit sind, auf Dauer selber zu sterben, damit das Größere, nämlich das Gemeinsame, die Ehe leben kann. Das nennt man auf Dauer Scheidung. Das heißt nicht, dass man wichtige Aspekte seiner Persönlichkeit einfach sang- und klanglos untergehen lässt. Aber man muss es neu verhandeln. Du bist ständig in einem Verhandlungsprozess. Und das bedeutet aber, etwas geht in dir, etwas Neues wird in dir. Du bist nicht mehr derselbe nach 10 Jahren Ehe, wie zu dem Zeitpunkt, als du die Ehe eingegangen bist. Vergiss es. Du bist auch nicht mehr derselbe, wenn du Vater wirst. Du bist auch nicht mehr dieselbe, wenn du Mutter wirst. Das geht nicht. Du bist auch nicht mehr derselbe, wenn du auf einmal lernst, mit Geld umzugehen und investierst, wie Sam gesagt hat, oder Spaß, whatever, und bist nachher irgendwie finanziell frei oder wie man das auch immer heute nennt, nicht wahr? Das ist ja so eine große finanzielle Freiheit, ein großes Ziel. Also, da bist du nicht mehr derselbe. Der ganze Prozess hat dich verändert, es mussten Dinge sterben, du hast Dinge geopfert, im Hier und Jetzt und immer wieder, damit du da hinkommst. Du bist nicht mehr derselbe. Und ich sag immer wieder Opfer, so ein christlicher Terminus oder ein religiöser, weil ich so meine. Ich habe vorhin gesagt, Schweiß, Blut, Kraft. Alles, was wertvoll ist, für alles, was wertvoll ist, muss irgendwas in uns sterben, damit das Wertvolle leben kann. Wenn aber was stirbt in mir, damit was Neues leben kann, dann bin ich nachher nicht mehr derselbe wie davor. Wenn jetzt jeder nur auf das schaut, was ihn kostet, anstatt auf das zu schauen, was Gott damit machen kann. Ist das so eine... Wir haben so eine Geizesgeil-Mentalität, ne? Auch in Beziehungen. Weniger ist mehr. Also emotional, weniger ist mehr. So. Also mehr ist mehr für mich, aber weniger ist mehr, wenn es ums Geben geht. Also wir schauen ganz oft auf uns, aber nicht so auf die anderen. Das ist nicht cool. Also wenn ich jetzt immer auf das gucke, was es mich kostet, anstatt auf das zu schauen, was Gott damit machen kann, oder auf das zu schauen, was mich an Segen erwartet, wenn ich mich investiere, das müsste eigentlich mein Motivator sein, dann packt mich so eine Unlust, so eine Phlegmatie, so ein Leidensvermeidungsmodus, der es am liebsten einfach so hätte, wie es immer war. Der sich nicht verändern und nicht bewegen will. Und da sagt die Bibel, hey, wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Punkt. Du willst eine reiche Ernte? Ja, dann frag erstens jemanden, der sich mit sowas auskennt. Und zweitens, gut säen, gell? Nicht ein bisschen, ist doof. Kannst nicht erwarten, dass du ein bisschen gibst und dann die Scheune voll hast. So läuft es nicht. Du kannst nicht erwarten, dass du ein bisschen liebst und dann krass zurückgeliebt wirst. Du kannst nicht erwarten, dass du ein bisschen Großzügigkeit walten lässt und die Welt dann mit Großzügigkeit auf dich antwortet. Das funktioniert so nicht. Kennt ihr die Geschichte von David, König David? Als er so Mist baut und dann will er Gott ein Opfer darbringen, nachdem er Buße getan hat. Er sagte, ich bringe Gott ein Opfer da und er möchte ein großes Opfer bringen. Und dann sucht er halt ein reines, unbeflecktes, ein Stier, glaube ich, oder ein Lamm, ich weiß gar nicht, Stier. Ja. Und dann kommt ihm ein Bauer entgegen und er sagt zu ihm, hey, König David, hey, was brauchst du? Ja, ich brauche eben Opfertier. Ja, nimm, da kannst du haben. Sagt er, nee, nehme ich nicht. Bezahl dir das, was kostet das? Nein, nimm's, kein Problem. Nein, ich möchte das bezahlen. Ich möchte dem Herrn kein Opfer darbringen, das mich nichts gekostet hat. Ich möchte Gott kein Opfer darbringen, das mich nichts gekostet hat. Was wäre, wenn wir in allem so eine Haltung hätten? Was wäre, wenn wir sagen würden, ich möchte auch meiner Frau kein Opfer darbringen, das mich nichts gekostet hat. Ich möchte auch meinen Freunden kein Opfer darbringen, das mich nichts gekostet hat. Weißt du, ein Opfer, das dich was kostet, definiert, wer du bist. Ein Opfer, das dich nichts kostet, ist Heuchelei. Das ist Blabla. Das ist, damit du gut aussiehst. Ob du es wirklich ernst meinst, erkennst du daran, ob es dich was kostet. Okay? Wenn es dich nichts kostet, dann ist es dir wahrscheinlich auch nichts wert. Sonst hättest du dich ja was kosten lassen. Macht das irgendwie Sinn? Ich finde, König David macht Sinn. Also, wer bist du? Lass mich dich fragen, wer bist du? Und damit meine ich nicht, wer erzählst du dir und mir zu sein? Wer bist du? Wofür bringst du Opfer und wofür zahlst du den Preis? Wer Jesus ist, ist klar. Der hat nämlich mit seinem Leben bezahlt für dich und für mich. Wofür bezahlst du? Was ist dir lieb? Was ist dir teuer? Manche sind jetzt vielleicht schon an einer Situation, wo sie was hätten bezahlen sollen, es aber nicht gemacht haben. Ich will dir was sagen. Das Gestern, das können wir nicht ändern. Das kannst du nicht ändern und das kann ich nicht ändern. Das ist unter Gottes Gnade und das ist unter der Gnade der Menschen, die dich lieben. Streich's einfach. Gestern kannst du nicht ändern. Deine Zukunft ist noch nicht geschrieben. Das Einzige, was du tun kannst, ist jetzt was ändern. Ist jetzt was machen. Ist jetzt entscheiden, wofür du einen Preis bezahlen möchtest. Ist jetzt ein Opfer bringen. Und das kannst du nur dann ändern, wenn du immer wieder kleine Entscheidungen triffst, die dann hoffentlich morgen zu einer Gewohnheit werden. Also wir denken dann immer, okay, jetzt muss ich es machen, dann habe ich das große Ziel vor Augen und dann schaffe ich es nicht und dann geißle ich mich, weil ich bin so schlecht, krieg's da nicht hin. Das ist nicht cool. Viel besser ist zu erkennen, okay, das gibt schon was mir eigentlich wichtig ist, aber wo ich noch nicht bereit bin, Preis zu bezahlen. Und dann sollte ich kleine Schritte darauf zumachen, mit Gottes Hilfe. Sagen, hey, ja, hier bin ich und ich habe es nicht drauf. Ich erzähle zwar allen gern, auch mir selber, inklusive mir selbst, dass ich es eigentlich schon drauf habe, aber eigentlich nicht. Bitte hilf mir einfach. Hilf mir, Step by Step auf dieses Ziel zuzugehen. Ein besserer Ehemann zu sein, bessere Ehefrau zu sein, bessere Jünger zu sein, besserer Freund zu sein, besseres, keine Ahnung, Gemeindeglied zu sein, ja? Besserer Kommilitone zu sein, besserer Arbeitnehmer zu sein oder Arbeitgeber. So, da machst du diese Schritte, du triffst kleine Entscheidungen und diese kleinen Entscheidungen, in denen Gott einfach dir hilft und da ist und dir einfach Dinge zeigt, Perspektiven schenkt, die du vorher nicht hattest, die werden hoffentlich Gewohnheiten und diese Gewohnheiten werden Charakter, so wie es im Talmud steht, ja, und das wird dann deine Handlungen bestimmen und am Ende bist du einfach neu geworden in gewissen Bereichen. Am Ende ist es ja unser Charakter, oder? Am Ende ist es der Charakter, unser Herz, maßgeblich bestimmt, wie wir in 5 Jahren, wie wir in 10 Jahren, in 20 Jahren dastehen. Unser Charakter entscheidet über unsere Karriere. Unser Charakter entscheidet über unsere Ehe. Ich sage nicht ausschließlich, das spielen andere Faktoren natürlich rein, nur das ist ein wichtiger Punkt. Den kann ich nicht aus der Gleichung nehmen. Mein Charakter entscheidet darüber, wie mein Leben in 5, 10, 20 Jahren aussehen wird. Nicht völlig, aber doch zu einem großen Teil. Entscheidet über meine Gewohnheiten, die Worte, die ich spreche, die Taten, die ich tue. Mein Charakter entscheidet, welche Freunde ich in meinem Leben habe. Mein Charakter entscheidet, wie lernbereit ich bin, wie demütig ich bin, wie sehr ich wachsen kann in einer gewissen Zeit, welche Chancen ich wahrnehmen kann und welche nicht, wo ich ein Segen sein kann und wo nicht. Alles Charakter. Was bedeutet das jetzt aber, wenn ich mich Jesus hingebe? Wenn ich mich von ihm leiten lasse? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es keine Frucht. Wenn wir nicht bereit sind zu sterben, damit meine ich nicht nur Martyrium, irgendwann, vielleicht, irgendwo oder auch nicht. Ich meine auch heute, jetzt, es fängt jetzt an. Das ist auch ein schönes Gedankenexperiment. Immer so, würde ich für Jesus sterben? Und dann überlegen sich die Leute das so, ja, wenn ich in so einer Situation wäre und so, ist alles cool, aber du hast überhaupt gar keine Ahnung, was du in so einer Situation machen würdest. Du kannst nur hoffen, dass das, was du jetzt denkst, auch die Entscheidung ist, die du treffen wirst. Aber das hängt davon ab, welche Entscheidungen du heute triffst. Das hängt davon ab, welchen Charakter du entwickelst, ob Gott deinen Charakter entwickeln darf, dein Herz entwickeln darf oder nicht. In vielen Kleinigkeiten. Du wirst nicht Millionär über Nacht. Außer du gewinnst im Lotto. Das passiert sehr selten. Du wirst kein starker, lebendiger Stein im Haus Gottes. Du wirst kein guter Christ. Du wirst kein geisterfüllter, krasser, starker Paulus über Nacht. Step by step. So war es bei ihm auch. By the way. Wenn du jetzt dein Leben Jesus hingibst, in den kleinsten Sachen, jeden Tag, wie sieht dein Leben in 20 Jahren aus? Bist du vielleicht dieser geisterfüllte Mann Gottes, diese geisterfüllte Frau Gottes? Wirst du durch die Gegend gehen und ein Riesensegen sein? Alle werden sagen, wow, krass, ich denke immer an Wesley. Ich glaube, es war Wesley. Der ist so verrückt, das ist also nicht verrückt, das ist großartig, gesegnet, ist das richtige Wort. Der kommt auf die Bühne, in den Altarbereich. Der fängt an zu predigen und die Leute fallen auf die Knie und tun Buße. Der hat noch nicht mal ein Wort gesagt. Hallo. Wie geht denn das? Weil der Geist Gottes wirkt, weil Erweckung passiert. So geht das. Bist du vielleicht so ein Mann, so eine Frau? Es muss ja nichts Predigen sein. Aber bist du ein Mann, eine Frau, an dem die anderen nicht nur erkennen und evident sehen, sondern auch spüren, dass Gott mit dir ist? Wie könnte dein Leben in 20 Jahren aussehen? Welche Kreise könnte es gezogen haben? Was könntest du verändert haben zum Guten? Wie viele Menschen könntest du zu Jesus geführt haben? Wie viele Menschen könnten sagen, danke, ich war ein harter Brocken und ich weiß, ich bin dir manchmal voll auf die Nerven gegangen, aber danke, dass du da geblieben bist. Danke, dass du für mich gebetet hast. Danke, dass du mich nicht aufgegeben hast. War die beste Entscheidung meines Lebens. Ich kenne ihn jetzt. Schau nicht nur auf das, was es kostet. Schau auch auf das, was entstehen kann. Deswegen lenkt Jesus den Fokus auf die Frucht. Er sagt, ja, du musst sterben. Aber dann bringt es Frucht, weißt du? Da passiert was. Also es ist ein Paradox, dass wir sterben müssen, damit was Frucht bringen kann. Ich hab, ja, das war auch so ein Gedanke, ging mir durch den Kopf. So. Ich habe gedacht, wie krass, oder? Manchmal predigt man wie so. Also, Jesus sagt ja, wir sind wie Schafe, und dann hat irgendjemand mal gesagt, Schafe sind eigentlich voll dumm so. Also, die brauchen eigentlich ständig, also, die muss man führen, dann laufen die immer weg, außerdem fressen die Mist, dann muss man aufpassen, sonst bringen die sich um. Und ich habe manchmal gedacht, aber manchmal ist es ein bisschen, wenn du so predigst, als ob du so Ziegen predigst, so. Weißt du so? Oder einer Wand, also ist vielleicht noch besser. Einer Wand. So, weil da passiert einfach nichts so. Ist voll frustrierend. Voll frustrierend manchmal. Predigst du, teilst das Wort Gottes aus, predigst das Wort Gottes, ja, manchmal ist so ein bisschen Gelaber dabei, I agree. Aber das Wort Gottes ist auch dabei und das sollte er tun, wozu er es gesandt hat, hat er gesagt. Boah, und du stehst da und denkst, meine Güte, echt. Weißt du so, 300. Anlauf, immer noch nicht kapiert? Mann. Und dann stellst du fest, dass du selber ja manchmal auch so bist, davon abgesehen, aber. Und dann stellst du fest, dass das mit Saat und Ernte so nicht funktioniert. Dann stellst du fest, dass du vielleicht lange nichts siehst. Das heißt nicht, dass sich nichts verändert. Vielleicht bist du ein bisschen gnädiger auch mit dir selber in Zukunft, wenn du mal etwas länger nichts siehst. Das heißt noch nicht, dass sich nichts verändert. Es kommt auf dein Herz an. Es kommt darauf an, ob du dich ausstreckst nach ihm oder nicht. Nicht, ob du es gleich hinkriegst. Die Frucht steht am Ende, mein Lieber. Nicht am Anfang. Das Weizenkorn macht so eine, ja, wobei. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir bereit sind, nichts zu werden. Also ganz uns zu sein und dann nichts zu werden. Vor ihm. Es gibt so einen Vers, der heißt, ich muss abnehmen, aber muss zunehmen. Das hatten die immer in der WG hängen, das fand ich cool. Da war so ein Bild von einem dicken Menschen. Und das stand dann drüber. Das war voll gemein eigentlich. Aber das stand dann so, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. War natürlich so ein bisschen Parodie, so wie man das bei Studenten erwartet. Aber ich meine, schlussendlich stimmt das schon. Ich meine, wir sind ja auch emotional und geistlich ein bisschen fett manchmal so. Und das ist ganz gut, von seiner Arroganz und den ganzen Sachen ein bisschen abzunehmen und ihn sein zu lassen. Also was müssen wir sterben? Die Bibel sagt in erster Linie der Sünde. Also allem, was nicht zum Leben dient. Allem, was nicht der Liebe dient, Gott dient. Und dann sagt er halt dem Egoismus natürlich, dem Großtun, dem Seinwollen, Hass, Rache, der Dunkelheit, dem Bösen, all dem müssen wir sterben. Dem Satan natürlich, auf eine Art, darf es nicht mehr anfassen. So. Und dann habe ich aber darüber nachgedacht, so, dass eben jedes Weizenkorn eine Transformation durchmacht. Du siehst eben eine ganze Zeit lang oft nichts und dann braucht es Erde, Wasser, Licht und Wind. Gewusst? Wind. Pflanzen brauchen Wind. Gibt ein Experiment, haben sie in der Wüste gemacht, wollten sie so kultivieren, wegen, ich glaube, Palmherzen und Palmöl und Fett, weiß ich nicht. Und dann haben die an dem perfekten Spot haben die Palmen gepflanzt. Und die haben alles getan, damit es diesen Palmen gut geht. Und dann, so, dann sind die groß gewachsen, sind alles super gelaufen. Und nach so ein paar Jahren sind die alle umgefallen. Und dann habe ich gesagt, hä? Wir haben doch alles richtig gemacht, was ist passiert? Da war es windstill. Die haben keine Wurzeln ausgebildet. Verrückt, ne? Also Wind braucht es auch zum Wachsen. Erde, Wasser, Licht und Wind. Erde kennen wir uns aus. Schließlich sind wir Erde, Staub. Wir werden wieder zu Staub. Wir sind so das Irdische. Und wir müssen durch das Wasserbad des Wortes, der Bibel, sagt Gott, und des Geistes, der Taufe auch. Und dann werden wir verwandelt von der Dunkelheit zum Licht. Dann werden wir vom Wind hin und her getragen, sodass wir Wurzeln ausbilden können in Gott. Interessant. Spannende Analogie. Also verwurzelt im guten Boden des Evangeliums. Ja, Natascha?
ich finde es eigentlich ein mega schönes Bild, weil der Boden, der wird ja oft auch als guter Boden, wo die Saat reinfallen kann, gesehen. Und der Wind so ein bisschen wie Herausforderung im Leben. Weil ohne, wenn ich nicht an Herausforderungen wachse und Wurzeln ausbilde und mich verfestige in Gott, worauf will ich dann bauen, wenn dann Stürme kommen?
So ist es, es ist wahr. Es geht nicht. Ja, ein bisschen Wind ist ganz gut ab und zu. Ja, dann schaffe ich vielleicht auch den Sturm. Also wir werden verwurzelt und gepflanzt im Boden des Evangeliums, dann streben wir immer mehr zum Licht, zum Himmel hin und dann irgendwann bringen wir Frucht. Wir müssen neu werden, ihr Lieben. Wir werden das einmal, wenn wir uns bekehren, aber es ist ein konstanter Prozess. Es ist ein konstanter Prozess. Ich muss mich dem schon hingeben, was da mit mir passiert. Also manchmal habe ich das Gefühl, wir geben uns Gott hin, so, und dann graben wir uns selber wieder aus oder so. Ich weiß gar nicht, was mit uns los ist manchmal. Also wir geben uns hin und dann graben wir uns aus. Und dann gehen wir uns wieder hin und dann graben wir uns wieder aus oder so. Als ob das gehen würde, ich weiß es nicht. Und ich glaube, es ist ein kontinuierliches Hingeben. Also Frage. Weil Jesus ist ja schon gestorben. Jesus ist gestorben, damit wir alles haben, was es braucht, um in Gottes Arme zu wachsen. Jesus ist gestorben, damit alles da ist, was es braucht, damit wir in Gottes Arme landen. Was muss bei mir sterben, damit ich richtig wachsen kann? Als Christ. Also ein Weizenkorn fällt einmal in die Erde und ab da stirbt es konstant, bis es irgendwann zu einer Pflanze wird und Frucht bringt. Also bis die Ernte kommt, quasi bis Jesus wiederkommt. Und wisst ihr, wir können nach allen möglichen Dingen streben und viele davon sind gut. Aber am Ende geht es auch Jesus in erster Linie darum, dass wir nach Gott streben, dass wir für ihn sterben, dass wir ihm unser ganzes Leben hingeben. Er ist der Höchste in der Hierarchie, er ist die höchste Autorität. Alles andere muss danach kommen. Warum? Das ist ein Thema für eine völlig andere Predigt. Ich kann nur so viel sagen, weil sonst alles schief wird. Wenn du kein Fundament hast, auf dem dein Haus steht, dann kannst du natürlich ein Haus bauen und du kannst es hochbauen. Aber irgendwann kollabiert der ganze Kasten. Und da kann das, was du da gebaut hast, noch so gut sein. Wenn das Beste nicht am Boden ist und das Ganze zusammenhält, haben wir ein Problem. Okay. Also was muss sterben? Damit unsere Zeit, unser Geld, unser Haus, unsere Gedanken, unsere Kraft, unsere Herzen, unsere Seelen bereit sind für ihn, bereit sind für das, was er tun will. Das wäre so die Frage, die ich heute mal so in den Raum werfen würde. Und wisst ihr, vielleicht als allerletzten Gedanken, du stirbst und ich sterbe. Wir sterben alle. Das ist so eine eingebaute Begrenzung irgendwie. Ne? Für uns geht das Leben nur vorwärts. Und eines Tages werden wir einfach umfallen und tot sein. Oder wir werden auf dem Sterbebett liegen und die Menschen, die wir lieben, werden sich von uns verabschieden. Und wir werden uns verabschieden. Und es wird wehtun. Wir werden alle sterben. Die Frage ist, wie? Werden wir das Weizenkorn sein, das sich schon vorher entschieden hat zu sterben? das schon gewachsen ist, das schon Frucht gebracht hat, werden wir dieses Korn sein, das sich verwurzelt hat in der Liebe, das sich verwurzelt hat in Jesus, das sich verwurzelt hat in der Hoffnung auf die Ewigkeit, das sich verwurzelt hat in dem, was gut und richtig ist und schön ist und ein Segen war, Frucht gebracht hat, werden wir so gehen, wenn wir sagen, unser Leben hat einen Sinn gehabt, Gott hat uns gebraucht, wir waren ein Segen, wir waren ein Licht, werden andere sagen, du warst ein Licht, du warst ein Segen. Es ist krass, wie du mit Gott gehst, selbst jetzt, in dieser Stunde. Oder werden wir wie ein Samenkorn sein, das sich nie gepflanzt hat, das einfach auf die Erde fiel und jetzt von der Sonne, vom Licht verbrannt wird, dem es begegnet. Ohne Wasser, ohne Geist. Jesus, ich bitte dich, dass du uns das Paradox des Lebens lehrst. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, was bedeutet, dein Leben zu empfangen und was für ein Segen es ist. Und ich danke dir einfach für heute, auch für die Kommentare und die Gedanken, die Fragen. Ich bitte dich, dass du das weiter in uns bewegst und ich bitte dich, dass es nicht zu Ende ist mit der Predigt. Ich bitte dich, dass wir nicht einfach heimgehen und sagen, sondern ich bitte dich, dass was passiert, dass du was damit machst. Dass uns das Gute behältst, verwirfst, was uns nicht so dient. In Jesu Namen. Amen.